Puh, also singen mit Maske ist eine ganz spezielle Erfahrung hier. Alter Schwede, ist richtig schwindelig. Deshalb lasst uns erst mal beten. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammenkommen können und singen können und deinen Namen preisen können, selbst wenn es mit Maske ist. Der gemeinsame Gesang ist so wertvoll. Vater, ich danke dir. Ja, ich danke dir dafür, dass ich hier stehen kann. Welcher Mensch ist es wert, deine Worte zu verkünden? Es ist kein Mensch wert, aber du beschließt, durch uns zu arbeiten und durch uns zu wirken. Und deshalb bete ich dafür, dass es heute nicht die Weisheit von Florian ist, die von hier oben verkündet wird, weil meine Weisheit reicht nicht weit, sondern dass es deine Weisheit ist, dass du durch deinen Geist durch mich sprichst und jedem das zu hören gibst, was du ihm sagen möchtest. In Jesu Namen, Amen. Gut. Ja, bevor ich anfange, möchte ich mal sagen, vielen Dank allen, die hier was vorbereiten zu diesem Gottesdienst. Herbert kam heute Morgen hier rein, ja, der Gast, den wir gerade vorgestellt haben. Wobei, man muss sagen, Herbert kommt zwar aus Hamburg, ist aber nicht so richtig ein Gast, er gehört schon zur Familie. Und seine Frage war, wo kann ich helfen im Saaldienst? Und die Antwort war, eigentlich war schon alles gemacht, oder Herbert? Die Handläufe waren gewischt, das Abendmahl war ausgeteilt, die Stühle gerade gestellt. Und wie ich mich hier umschaue, ja, hinten sitzt das Technikteam, das schon das eine Stunde früher hier war und dafür gesorgt hat, dass ihr mich jetzt überhaupt seht oder hört. Vielen Dank euch für euren großartigen Dienst. Ich weiß, wie anstrengend das sein kann. Unten sitzen in der Kinderklasse Geschwister, die wirklich ihr Herz geben, um unsere Kinder zu inspirieren und ihnen auch was beizubringen und uns den Rücken frei zu halten hier oben. Und sogar Dörte, die heute nicht hier ist, hat im Vorfeld Informationen rumgeschickt, damit auch jeder weiß, was genau zu tun ist und nichts in Vergessenheit gerät. Und ohne euer aller Zutun wäre dieser Gottesdienst in dieser Form nicht möglich. Und ich danke euch und Gott wird es segnen. Ja, hier oben zu stehen ist irgendwie ungewohnt, muss ich sagen. Es ist so lange her, dass ich das letzte Mal hier stand. Ich habe nachgeguckt in meinem Kalender, wann ich zum letzten Mal hier oben gepredigt habe. Und es war tatsächlich Januar 2020. Es ist quasi 2 Jahre her. Mathis denkt so, was, wirklich? So lange? Ja, doch, im Ernst? Ich habe auch geguckt und beim Suchen ist mir aufgefallen, März 2020, ich weiß, der 26., ich meine 26. März, war ich dran mit Predigen. Da stand Gottesdienst mit Kindern. Die Idee war, dass wir unsere Kinder mitnehmen in den Gottesdienst und einfach gemeinsam mit ihnen Gottesdienst feiern. Stattdessen war es die erste Corona-Predigt und ich habe sie online gehalten. So lange ist das schon her. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Genau, nun sind wir hier, sowohl live als auch online. Und ich darf heute beginnen mit unserer Adventspredigtserie. Und auch die ist von diesen merkwürdigen Zeiten geprägt, schon im Namen. Wir werden nämlich die nächsten 3 Gottesdienste bis zur Weihnachtszeit über Gottes 3G sprechen. 3G. 3G klingt für mich aktuell nach Gefahr, Gram und Grauen, aber 3G ist wichtig, 3G ist gut, 3G schützt uns und schützt uns vor Ansteckung. Noch besser ist Gottes 3G, das sind nämlich Dinge, die Jesus uns hier auf diese Welt gebracht hat, auch um uns zu stärken und zu schützen, gesund zu machen. Es ist Gemeinschaft, Glaube und Gott. Unsere Predigtserie also Gottes 3G, Gemeinschaft, Glaube und Gott. Und ich freue mich heute von etwas Wunderbarem sprechen zu dürfen, nämlich von der wahren geistlichen Gemeinschaft, die Jesus erst so richtig hier auf diese Welt gebracht hat. Die Adventszeit ist eine lustige Zeit, weil es ist eigentlich eine Erfindung, ja, es ist eine Erfindung der katholischen Kirche, um uns vorzubereiten auf den Tag der Geburt von Jesus, zumindest den Tag, auf den man die Geburt Jesus verortet hat. Ja? Und ich muss sagen, je älter ich werde, Und je selbstständiger meine Kinder werden, desto mehr genieße ich diese Adventszeit. Es kann wirklich eine besondere Zeit sein, die Adventszeit. Es kann wirklich eine Zeit der Besinnung sein, eine Zeit des Einhaltens und eine Zeit, sich vorzubereiten auf Jesus. Und gestern habe ich tatsächlich zusammen mit meiner Tochter, später ist meine Frau dazugekommen, wir haben angefangen und haben unser Wohnzimmer weihnachtlich geschmückt. Es ist zwar viel früher als sonst, aber warum warten mit dieser Weihnachtsstimmung? Wie wichtig Gemeinschaft ist und dieses Gefühl von Gemeinschaft, das glaube ich, ist vielen von uns bewusst geworden im Laufe der letzten 2 Jahre. Wie nötig wir Menschen Gemeinschaft haben. Und ich fand es ganz interessant. Ich habe wie essentiell Gemeinschaft für uns Menschen ist, zeigt schon das Strafvollzugsgesetz. Jan kennt es wahrscheinlich in- und auswendig. Das Strafvollzugsgesetz. Das härteste, die härteste disziplinarische Maßnahme, die da vorgesehen ist, ist der sogenannte Arrest. Das ist die Einzelhaft. Und es steht explizit drin im Gesetz, darf nicht 4 Wochen übersteigen. Also schlimmer als mit irgendeinem unangenehmen Zellenkameraden eingesperrt zu sein, ist ganz offensichtlich die Einzelhaft, also keine Gemeinschaft zu haben. Warum ist das so? Warum ist Gemeinschaft für uns Menschen so notwendig? Ich glaube, der Grund dafür ist, weil Gott ein Wesen der Gemeinschaft ist und weil wir nach seinem Bild erschaffen sind. Ich meine, das für mich vielleicht größte Paradox von Gott ist einer, aber schon bevor die Schöpfung geschaffen wurde, war er in Gemeinschaft. Was meine ich damit? Paulus sagt in einem Atemzug in Römer 3, Vers 30, ich lese ab 29, oder ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Ist er nicht ebenso auch der Gott aller anderen Menschen? Natürlich ist er das, so wahr es nur einen Gott gibt. Also das ist quasi seine Bestätigung. Er sagt, so wahr es nur einen Gott gibt, so wahr das Meer voll mit Wasser ist. Ja? So wahr es nur einen Gott gibt. Und im nächsten Atemzug sagt er in Titus 2, Vers 13, als Menschen, die auf die Beseligten der Erfüllung ihrer Hoffnung warten und darauf, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Es gibt nur einen Gott und doch ist Jesus Gott. Wir lesen in Kolosser 1, 15, Vers 16 oder in Johannes 1, Vers 10. Jesus hat bestanden schon, bevor es die Schöpfung gab. Bevor Gott das Universum geschaffen hat durch Jesus, hatte er schon Gemeinschaft, war er in Gemeinschaft. Das macht nach den physikalischen Regeln dieser Welt keinen Sinn. Und wahrscheinlich versteht keiner von uns so richtig, was das bedeutet. Aber wir sehen, Gott war schon immer ein Gott der Gemeinschaft. Und wenn wir Kolosser 1, Vers 16 lesen. Ich schlag mal auf. Die Bibelstelle habe ich hier nicht abgedruckt, aber ich lese sie mal vor. Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles erschaffen, in Jesus, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Für was ist die Schöpfung geschaffen? Die Schöpfung ist geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nicht nur wir Menschen, die ganze Schöpfung, aber auch wir Menschen sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Und wir können weitergehen. Das höchste Gebot, was Gott uns gibt, was ist es? Es ist ein Gebot der Gemeinschaft. Es ist ein Gebot der Gemeinschaft mit Gott. Und das heißt, liebe Gott von ganzem Herzen. Und es ist ein Gebot der Gemeinschaft miteinander. Wenn es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Advent ist die Vorbereitungszeit auf Jesus, haben wir gesagt. Und als Jesus gekommen ist, hat er uns etwas ungemein Wertvolles gebracht. Nämlich ein ganz besonderes Bild von geistlicher Gemeinschaft. Schlagt bitte auf im Philipper 2, Verse 5 bis 7. Ich nehme mir Olafs Beispiel als Vorbild und gebe dem Übersetzer Zeit zu blättern. Philipper 2, Verse 5 bis 7. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. In einer anderen, etwas umgangssprachlicheren Übersetzung heißt es, er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Tatsache ist, weil das mit der Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott nicht so gut funktioniert hat, und auch weil das mit der Gemeinschaft von den Menschen miteinander nicht so gut funktioniert hat, ist Gott selbst auf die Erde gekommen und ist ein Mensch geworden, um uns zwei Dinge zu zeigen hauptsächlich, nämlich erstens, wie man Gemeinschaft mit Gott hat und zweitens, wie man Gemeinschaft miteinander hat. Die bescheidene Art und Weise, wie Jesus hier unter uns gelebt hat, war kein Zufall, sondern er hat uns vorgeführt, gezeigt, wie Gemeinschaft aussehen soll. Ich möchte zwei Punkte herausgreifen. Die Zeit der drei Punkte sind vorbei. Aufgrund des Maskentragens reduzieren wir das Ganze etwas, damit euch nicht auch schwindelig werde, wenn ich hier von oben predige. Also nur zwei Punkte heute. Und der erste von dem ist etwas, was Jesus über göttliche Gemeinschaft gelehrt hat. Und ich zitiere seinen Schüler Petrus. Also, 1. Petrus 2, Verse 4 bis 5. Ihr könnt gerne aufschlagen. 1. Petrus 2, Verse 4 bis 5. Da heißt es, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Dieser Stein ist Jesus. Und werdet auch ihr als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind, durch Jesus Christus. Der erste Punkt ist, in Gemeinschaft sind wir der Tempel Gottes. Meine Jungs lieben ja Lego. Also die lieben Lego wirklich über alles. Wir haben jetzt mal begonnen, die ganzen anderen Spielsachen wegzuräumen, weil eigentlich spielen sie nur mit Lego und machen damit Chaos genug. Und Lego eignet sich hervorragend, um hier diesen Punkt zu machen. Also, hole ich mal ein anschauliches Beispiel hier. Eine Tüte Lego. Was seht ihr, wenn ihr diese Tüte Lego seht? Die meisten von euch, ihr seht eine Tüte Lego. Wisst ihr, was meine Kinder sehen, wenn sie diese Tüte Lego sehen? Die sehen, oh wow, da ist ein kleines Zahnrad dabei, damit kann man wunderbar Mechanismen bauen. Und was haben wir hier noch? Das sind gleich zwei von diesen flachen Sechserteilen. Die sind zwar ziemlich gewöhnlich, aber die kann man wirklich für alles verwenden. Und was haben wir noch? Der Bart von Sensei Wu, den habe ich schon überall gesucht. Der ist hier in dieser Tüte ist er drin. Das ist, was meine Kinder sehen, wenn sie diese Tüte mit Lego sehen. Was sehen sie? Sie sehen eine Tüte voller Potenzial. Und ich glaube, so sieht uns Gott auch. Er sieht uns und er sieht unser Potenzial. Und jedes einzelne dieser Lego-Steine ist wichtig und ist wertvoll. Aber welche Funktion hat diese Tüte Lego? Keine. Wobei, man könnte sie vielleicht als Rassel verwenden. Aber ich sag mal so, viel Lärm um nichts. Ja, wir, wenn wir nur einzelne Legosteine sind, was sieht Gott in uns? Ich glaube, er sieht in uns viel Potenzial. Aber ich glaube auch, wir sind für einen Zweck bestimmt. Und dieser Zweck ergibt sich aus der Kombination von uns miteinander. Und vielleicht baut er heute aus uns einen großen Drachen. Und vielleicht nimmt er das morgen wieder auseinander und baut aus uns eine Freiheitsstatue. Aber, und nebenbei, ich rede hier jetzt nicht nur von Christen. Ich glaube, das ist die Bestimmung von uns Menschen, von jedem Einzelnen von uns. Wir sind dafür gedacht, dass Gott uns nimmt und unser Potenzial nutzt, indem er uns zusammenfügt in eine Gemeinschaft, die etwas Größeres ist als die Summe der Einzelteile. Verbunden miteinander in einer liebevollen Gemeinschaft. Es gibt leider viele Menschen, die glauben, sie könnten ihr Christentum ohne Gemeinschaft leben. Die glauben, meine Beziehung mit Gott, das reicht mir, das gibt mir das, was ich brauche. Und wie kann dann diese Stelle auf dich zutreffen, wenn es heißt, wie wir gerade gelesen haben, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Ich glaube, wenn du dich von anderen Menschen trennst, dann kann diese Stelle nicht mehr auf dich zutreffen. Und noch was. Für wen? Wer ist für wen da? Der Stein fürs Haus oder das Haus für den Stein? Der Stein ist für das Haus da. Und ich glaube, wenn wir Gemeinschaft betrachten, sollte das auch in erster Linie unser Blick sein auf Gemeinschaft. Wir sind dafür da, um als Teil aufgebaut zu werden zu Gottes großem Werk. Es ist nicht, dass Gottes großes Werk in erster Linie für uns da ist. Obwohl wir alle kennen Gott und wir wissen, dass das, was er daraus baut, ein Segen ist für uns und für die anderen Menschen. Es war einmal ein stattlicher Stein. Er war sehr gerade, gleichmäßig, stabil. Er wurde in der Hauswand auf der Wetterseite verbaut und schützte sein Haus jahrelang vor Wind und Regen. Irgendwann sagte sich dieser Stein, ich schütze dieses Haus hier schon seit Jahren vor dem schlimmsten Wetter. Aber was hat dieses Haus eigentlich mir gegeben? Ich gebe immer nur, aber was habe ich denn schon erhalten? Also machte sich dieser Stein auf und hinterließ ein Loch, durch das es hinfort hineinregnete. Über der Stelle, wo das Loch war, bildete sich ein langer Riss. Und lange drang Feuchtigkeit in das Haus hinein, bis ein anderer Stein einsprang und die Lücke füllte. Und unser Stein? Nun, er hatte keine Verantwortung und keine Belastung mehr. Aber er hatte auch seine Funktion verloren. Er war nicht mehr Teil eines großen Ganzen. Und das, wofür er eigentlich gemacht wurde, verfehlte er. Ich glaube, wir sind von Gott als lebendige Steine für sein Werk gemacht worden. Und unsere Aufgabe ist es, gemeinsam sein Werk zu vollbringen. Zweiter Punkt, nochmal zurück zu Philipper 2, Verse 6 und 7. Philipper 2. Ja, ich lese wieder die etwas umgänglichere Übersetzung. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie wir in Gemeinschaft unser Leben leben sollen. Und ich mag es, wenn man vergleicht, wie er gekommen ist, das größte und mächtigste Wesen dieses Universums, so viel größer und mächtiger als alle Joe Bidens, Jeff Bezos, Wladimir Putins dieser Welt. Er kommt und er sucht sich eine Zeit aus, in der es noch nicht mal moderne Medizin gab. Er kommt und er sucht sich einen Kulturkreis aus, in dem wahrscheinlich die meisten Leute in Lehmhütten gelebt haben und viele sogar im Freien übernachtet hatten. Ja. Er kommt und er sucht sich ein Volk aus, was unterdrückt und versklavt war, und wird einfach einer von ihnen. Nichts Besonderes. Ein ganz normaler Mensch. In einer armen Zeit, in einem armen Volk. Er hat nicht den Gott raushängen lassen, der er war. Er hat nicht Wunder gemacht, um anzugeben oder um zu zeigen, wie groß er wirklich ist. Er hat sich nicht höher geachtet als die um ihn herum. Gott hat sich nicht höher geachtet als die einfachen Menschen um ihn herum. Und das war sein Beispiel für uns. Philipper 2, Vers 5. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Und es ist eigentlich unfassbar, dass wir Menschen so sehr dazu neigen, uns irgendwie herauszustellen, dass man sogar oft in einer Gemeinde am Aussehen erkennen kann, wer die Predigt hält. Und ich gebe zu, auch ich ziehe mir ein Hemd an, wenn ich eine Predigt halte. Ja. Aber ich meine, unser Jesus, ja, hat sich wirklich absolut zu einem Teil von uns gemacht. Wie können wir da uns herausnehmen, herausstechen in der Gemeinschaft und irgendwie zeigen, dass wir eine höhere Rolle haben oder so irgendwas? Das Wunderbare an geistlicher Gemeinschaft, wie Jesus sie vorgelebt hat, ist, dass das gerade nicht der Fall ist. Eine wunderschöne Stelle ist 1. Korinther 12, Verse 21 bis 25. 1. Korinther 12, Vers 21 bis 25. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächeren zu sein scheinen, die Nötigen. Und die uns die weniger Ehrbaren des Leibes zu sein scheinen, die umgeben wir mit besonderer Ehre. Und die Unanständigen an uns, die haben umso größere Anständigkeit. Denn die Wohlanständigen an uns bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib so zusammengefügt und dem geringeren Glied größere Ehre gegeben, damit nicht eine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder füreinander die gleiche Sorge tragen. Jesus hat sich so gering gemacht, um uns zu lehren, das Geringe in unserer Mitte zu achten, so wie Gott es achtet. Weil wer ist groß vor Gott? Wer ist klein vor Gott? Ich meine, sind wir nicht alle klein vor Gott? Ist es nicht so, Gott ist so groß und so heilig und so erhaben, wir sind doch nichts vor ihm. Und trotzdem schätzt er jeden einzelnen von uns wert. Wie können wir da zwischen uns Unterschiede machen und den einen mehr wert achten als den anderen? Kommen wir zurück zum Lego. Hier kann man sehen, was passieren kann, wenn wir die Einzelteile zusammenfügen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann an den Bildschirmen. Müsst ihr reinzoomen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann hinten in der letzten Reihe. Aber eine wunderbare, kleine, süße, knuddelige Figur ist aus einem wilden Haufen Lego-Teilen geworden. Und ich glaube, so ist Gemeinschaft. Wenn wir uns zusammensetzen lassen von Gott, dann kann etwas Wunderbares daraus geschehen. Aber was fällt uns auf? Alle diese Teile sind grün und braun. Und wenn ihr genau hinschauen könntet, würdet ihr sehen, alle diese Teile sind eckig. Was, wenn du nicht grün und braun bist? Vielleicht denkst du so, es ist schön und gut, diese tolle Gemeinschaft und dass sich alle so wohlfühlen. Aber ich bin weder grün noch braun, ich bin schwarz. Ich bin nicht eckig, ich bin rund. Wie kann ich hier reinpassen? Und tatsächlich, dieser Gedanke, ob ihr es glaubt oder nicht, der kommt sogar bei Geschwistern im Gemeinderat vor. Auch da kann es vorkommen, dass sich jemand fragt und sagt, ihr seid alle eckig, ich bin rund, vielleicht behindere ich euch nur. Die Wahrheit ist, du bist genauso, wie du bist, weil Gott dich so gemacht hat. Und du gehörst in diese Gemeinschaft. Und ohne das kleine, runde, schwarze, was hinterher das Besondere ist, ist Gottes Gebilde nicht perfekt. Fehlt einfach etwas, ist es imperfekt. Das heißt, wir brauchen jeden Einzelnen, gerade mit seiner Unterschiedlichkeit, weil nur so bilden wir das, was Gott mit uns machen kann, wirklich ab. Gott hat dich mit Absicht in diese Gemeinde gestellt, und auch wenn du dich vielleicht nicht immer so fühlst, diese Gemeinde braucht dich. Gerade weil du anders bist. Weil nur so werden wir vollkommen als Gemeinschaft. Und vielleicht siehst du selber deinen Wert nicht immer. Aber ich bin mir sicher, die anderen um dich herum, die sehen deinen Wert. Gott sieht ihn auf jeden Fall. Ein paar Practicals zum Schluss. Vernachlässige deine Gemeinschaft nicht. Du bist für Gemeinschaft gemacht. Und denk nicht, was hat die Gemeinschaft schon für mich gemacht. Die Gemeinschaft braucht dich mehr, als du denkst. Und Gemeinschaft ist jetzt nicht einfach nur sonntags den Gottesdienst besuchen und da zu sein. Auch wenn die Bibel sagt, wie wichtig es ist, dass wir zusammenkommen im Gottesdienst. Gemeinschaft ist auch nicht unbedingt freitags als Bibelkreis zusammenzukommen. Auch wenn das ein wunderbarer Rahmen für geistliche Gemeinschaft ist. Gemeinschaft ist, was du draus machst, wenn du mit anderen zusammen bist. Gemeinschaft ist, wenn du versuchst zu erkennen, was sind die Bedürfnisse meiner Geschwister um mich rum. Wenn du dich dafür interessierst, wie es ihnen geht. Gemeinschaft ist, verbunden zu sein miteinander im Leben, sich gegenseitig zu stützen, sich zu ermutigen, sich zu ermahnen, im Leben voneinander zu stehen. Und mach dich bewusst, wie wertvoll, kostbar und wie heilig diese geistliche Gemeinschaft ist. Wir sollten dieser Gemeinschaft in unserem Leben einen super hohen Stellenrang einräumen. Mit Sicherheit höher als der Stellenrang unserer Arbeit in unserem Leben. Okay, ein Geheimnis über mich. Ich muss gestehen, ich persönlich komme ganz gut auch ohne andere Leute aus. Das denkt der ein oder andere vielleicht nicht, weil er sagt, hey, du springst ja hier überall rum, auf jeder Veranstaltung sehe ich dich. Tatsächlich, es reicht mir total aus, zu Hause zu sein. Ich bin gesegnet mit meiner kleinen Familie. Ich kann mir fast nichts Schöneres vorstellen, als zu Hause zu sein, einen Netflix-Film anzuschauen, ein Kind links, ein Kind rechts und dann einfach so den Tag dahin ziehen zu lassen. In Zeiten des Lockdowns habe ich persönlich tatsächlich nichts vermisst, muss ich hier gestehen. Ich könnte das lange, lange durchhalten, ohne dass ich den Eindruck hätte, dass mir etwas fehlt. Aber auf der anderen Seite, wie könnte ich so etwas wollen? Ich bin doch ein Stein und das fühle ich. Ich fühle, dass ich für eine Mauer bestimmt bin. Ich fühle, dass ich Teil des Tempels Gottes sein soll. Der erbaut ist aus mir und aus meinen Geschwistern. Ist das nicht unsere Bestimmung? Ist das nicht, wie wir Gott verherrlichen? Wie könnte ich da zu Hause auf der Couch sitzen bleiben und meine Zeit mit Netflix vertreiben? Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeiten, die der Gesetzgeber uns gibt, dass ich heute hier sein kann mit euch und Gemeinschaft teilen kann. Das ultimative Beispiel für Gemeinschaft hat Jesus vorgelebt. Und hier in der Gemeinde sehe ich dafür schon sehr viel umgesetzt, muss ich sagen. Ich sehe Mitgefühl. Ich sehe unglaubliche Opferbereitschaft. Ich sehe wirklich aufrichtiges Interesse aneinander. Ich sehe die Bereitschaft, sich selber zurückzustellen für andere. Und ich glaube, dass man an der Liebe, die wir zueinander haben, erkennen kann, dass Jesus unser Herr ist. Trotzdem sollten wir das Vorbild von Jesus weiter ernst nehmen und nicht nachlassen, das anzustreben und zu versuchen, immer mehr zu werden, wie er es uns vorgelebt hat. Wir sind eine tolle Gemeinde, in der ich mich wohlfühle, aber auch wir sind nicht perfekt. Auch wir haben noch viele Bereiche, in denen wir wachsen sollten, in denen wir über uns hinaus wachsen sollten. Frei nach Epheser 4, Vers 15, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken hin zu dem, der das Haupt ist, Christus. Wir kommen nun zum Abendmahl. Und eine klassische Stelle des Abendmahls ist 1. Korinther 11, Vers 24. Da bricht Jesus das Brot und er sagt, also es wird berichtet, wie Jesus das Brot gebrochen hat. Und Jesus hat gesagt, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Dann wird berichtet, wie er den Kelch genommen hat und er hat gesprochen, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns gemeinsam das Abendmahl feiern und lasst uns es feiern zum Gedächtnis an Jesus, der gekommen ist, um uns wahre geistliche Gemeinschaft vorzuleben, der nicht nur davon erzählt hat, sondern der sie wahrlich gelebt hat. Lasst uns fürs Abendmahl beten. Gott, ich danke dir, dass dein Plan für uns wirklich uns das gibt, was wir brauchen, nämlich liebevolle Gemeinschaft. Ich weiß, dass ich oft gar nicht mir bewusst bin, wie sehr ich liebevolle Gemeinschaft brauche. Und wenn ich sie erhalte, nehme ich sie oft für selbstverständlich und weiß sie nicht so zu schätzen. Aber du hast uns gemacht als Menschen, die Gemeinschaft brauchen, die von Gemeinschaft leben, von Gemeinschaft miteinander und von Gemeinschaft mit dir. Und ich danke dir, dass wir hier versammelt sein können an einem Ort, wo wir beides haben können und wo wir lernen können, beides besser zu leben. Jesus, ich danke dir für das Beispiel, was du uns gegeben hast. Ich bin wirklich beeindruckt. Du hast uns so perfekt gelehrt. Wie könnte man besser lehren, um was es geht, als auf die Art und Weise, wie du es gemacht hast, dass du gekommen bist und dass du einer der niedrigsten Menschen geworden bist für uns, um uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Hilf uns, das wirklich in unser Herz aufzunehmen, zu verstehen und so zu leben, wie du gelebt hast, dich wahrlich als Vorbild zu nehmen und immer mehr so zu werden wie du. Ich danke dir und ich bitte in Jesu Namen. Amen.